Ja, hallo miteinander, herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von unserem Podcast «Sonderbar und anderswo». Neben mir sitzt Martina, schulische Heilpädagogin. Hallo Martina. Und mein Name ist Silvia, ich bin von Beruf Kinesiologin. Wir sind bereits bei der 12. Folge angelangt und heute starten wir mit persönlichen Erfahrungen, nämlich mit Glaubenssätzen. Und das begleitet uns heute durch die ganze Folge und ich würde gerne euch einen mit euch teilen, den ich so ein bisschen seit Kindheit habe. Silvia, du kannst nicht rechnen. Ich war ganz eine schlechte Rechnungsschülerin und habe das oft zu hören bekommen. Und jetzt im Erwachsenenalter denke ich, ich kann nicht rechnen. Und das hat auch zur Folge, wenn ich irgendwo angefragt werde, so im Verein für an einem Fest servieren, sage ich, nein, ich kann nicht rechnen. Ich habe mega das Genuss mit diesen Preisen zusammenrechnen und Retourgeld geben. Und darum ist das so ein Glaubenssatz, den ich habe, dass ich das nicht kann. Und spannend ist, wenn ich mich doch mit dem auseinandersetze, merke ich, es würde eigentlich schon funktionieren.
Ja, das ist ja noch oft so mit Glaubenssätzen, dass man die halt einfach, dass sich wie nicht mehr zutraut oder wie nicht mehr macht. Ich habe natürlich auch Glaubenssätze in mir inne, wie jeder Mensch. Bei mir betrifft es nicht das Rechnen, das habe ich gut kennen. Bei mir betrifft es etwas ganz anderes. Und zwar habe ich im Kindergarten von meiner Kindergartenlehrerin öfters gehört, Martina, du darfst nicht so Leute mitsingen.
Oh.
Ja. Also ich habe immer mega schnell den Text auswendig kennen, aber ich habe halt die Töne nicht so getroffen. Und dann habe ich nicht mehr so Leute singen. Und das ist wirklich etwas, wo ich seit dem Kindergarten bis heute, also ich singe nie. Wirklich nicht. Das ist für mich etwas vom Schlimmsten. Wir haben gerade vor etwa einer Woche Bildungstag gehabt. Da sind alle Lehrer vom Kanton zusammengekommen. Und dann am Schluss von der ganzen Veranstaltung haben alle miteinander ein Lied singen.
Oh nein.
Und das ist im Fall wirklich immer der Horror für mich, so Sachen.
Und was hast du gemacht? Hast du dich die Lippen bewegt?
Nicht einmal. Ich bin einfach stumm dort gehockt. Das ist mir so unangenehm. Aber es ist wirklich, ich habe wirklich, also ich weiss, ich treffe die Töne nicht, ich höre es auch nicht, ob ich es treffe oder nicht. Aber ich habe ja euch nie geübt.
Ja, du hast wegen dem wahrscheinlich das nie verfolgt.
Nie. Ich habe wirklich jede Situation, die es irgendwie gegeben hat, wo ich singen musste, habe ich mich irgendwie daraus geschlichen. Mhm. Und das ist ja kein Wunder, dass man das nicht hat, wenn man nie geübt.
Das ist so. Und mir hat dann schon ein Musiklehrer gesagt, dass jeder Mensch kann singen. Weil reden kann ja auch jeder. Dann kann man auch singen. Nur gibt es halt einfach gewisse, die das Talent haben und andere nicht.
Ich bin auch überzeugt, Silvia, dass jeder kann rechnen.
Ja, ja. Gut, ich kenne jetzt so ein bisschen Theorien vom Hirn herholen, dass vielleicht einfach die eine Hirnhälfte bei mir ein bisschen aktiver ist wie die andere.
Bei mir ja wahrscheinlich auch.
Wahrscheinlich oder? Auch, ja.
Ja, das ist der eine Glaubenssatz. Und der andere, ich glaube, der gehört euch viele Kinder. Ich war sehr ein lebhaftes Kind gewesen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst.
Mal sehr.
Ja, und ich habe viel gehört, bist nicht so laut, musst auch ein bisschen ruhig sein, tu dich ein bisschen zusammennehmen, nimm dich ein bisschen zurück. Und ich merke, dass bis heute, wenn ich irgendwo draußen bin, wo viele Leute sind, an einer Veranstaltung oder so, will ich auf keinen Fall auffallen. Das ist also in mir wirklich fest verinnerlicht. Und manchmal probiere ich jetzt so bewusst dort ein bisschen draus auszubrechen.
Okay, sehr
aber
spannend.
Aber es fällt mir schwer.
Okay, ja. Aber es ist doch schon ein Schritt, dass du das wie erkannt hast, dass es mit dem könnte zu tun haben.
Ja, richtig.
Sehr cool. Ja, das ist doch spannend, dass wir alle irgendwo von so Glaubenssätzen betroffen sind, manchmal bewusst, manchmal gar nicht bewusst. Mhm. Und grundsätzlich die Definition von Glaubenssätzen ist ja so, dass es wirklich tief verwurzelte Annahmen und Überzeugungen sind, wo wir einfach eins selber unversetzt haben oder eins andere Menschen einfach so unversetzt haben. Oder? Und sie beeinflussen eins Denken, eins Emotionen und eins Handeln. Und Glaubenssätze können positiv oder auch negativ sein und werden oft durch Erfahrungen, Erziehung oder durch Kultur geprägt.
Richtig, und damit ich zu dieser Definition auch noch etwas beitragen kann.
Ist nicht gut gewesen.
Super gewesen, ich bin sehr zufrieden. Ich habe nur eine kleine Ergänzung, und zwar kann man das sich so gut vorstellen, dass Glaubenssätze so wirken, wie wenn man eine unsichtbare Brille anhat und durch diese Brille dann wir die Welt und auch uns selber anschauen.
Ja, das ist noch eine passende Ergänzung, dass man das so ein bisschen anschauen kann. Und symbolisch kann man dann wie sagen, wir die Brille ablegen.
Oder sich zuerst einmal der Brille bewusst werden.
Oder die einmal bewusst werden. Eben, viele Sachen sind ja wirklich unbewusst. Ja. Oder ja, ich bin jetzt halt so. Ja, zu diesen drei Punkten, die ich vorher etwas gesagt habe, dass so Glaubenssätze durch Erfahrung, Erziehung oder kulturell geprägt sein können, habe ich noch Ergänzungen. Ich nehme jetzt gerade mal zuerst den kulturellen Aspekt. Und das ist wirklich eine reine persönliche Erfahrung, die ich mache. Gerade im Sport oder im Fitnesstraining fällt mir das auf, dass Frauen aus anderen Kulturen sich mit der Bewegung schwer tun. Und es gibt Kulturen, wo die ganze Rollenverteilung von Mann und Frau ganz klar definiert ist, wer was macht. Und auch wenn sich die Frauen wollen bewegen, sie schaffen es irgendwie einfach nicht. Sie nehmen so ein wieder Anlauf, lösen das Abo oder wie auch immer und kommen drei, viermal nach, ist das wieder vorbei. Oder? Und vermutlich haben die einfach, das stelle ich mir jetzt so vor, ein anderes Bild von der Aufgabe von einer Frau mitbekommen, wie jetzt das zum Beispiel sonst in Kulturen ist. Oder ich weiss nicht, wie du das würdest beurteilen, Martina.
Ja, also ich denke, es sind wirklich einfach Spekulationen von uns, aber es ist definitiv so, kann ich mir vorstellen, dass in anderen Kulturen andere Werthaltungen gelten. Ich meine, wenn ich jetzt so eins denke, bis in der Schweiz, wo wir klein waren, haben wir vielleicht auch noch Sachen gehört, wie ein Indianer kennt keinen Schmerz, ja, oder so Sachen. Und ich denke, so ist das sicher auch natürlich, dass andere Kulturen ganz andere Werthaltung haben, die nachher Glaubenssätze daraus resultieren. Mhm. Und dass es gewisse Kulturen gibt, wo die Frauen weniger Sport machen, das beobachtet man in der Schule zum Teil schon auch, dass dort vielleicht die Mädchen sich weniger gewöhnt sind, sich zu bewegen. Aber bei den Kindern ist es ja noch schön, dass man das dann noch ein bisschen einfacher durchbrechen, als wenn jetzt so ein Glaubenssatz schon über mehrere Jahrzehnte fortbesteht.
Ja, und in der Schule hast du ja eh den Schulunterricht oder Sportunterricht, wo sie ja sowieso in das reinkommen und das so können wie erarbeiten, oder? Aber genau. Mir, es ist wirklich eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich wie so eine Antwort auf das Verhalten gesucht habe. Also, hey, die haben manchmal auch Schmerzen, gehen wegen dem zum Arzt, der sagt, dass sie Physiotherapie machen müssen. In der Physiotherapie müssen sie trainieren. Und sie schaffen es einfach nicht regelmäßig und motiviert zu kommen, obwohl sie wie wenn, sie wollen ja keine Schmerzen mehr haben. Da habe ich wirklich wie eine Antwort gesucht und gedacht, hey, vielleicht ist es einfach das, weil sie einfach wie eine andere Rolle mitbekommen haben in ihrer Gesellschaft oder in ihren Kreisen. Ja.
Ja, das kann sehr gut so sein.
Genau, aber das wäre so ein kultureller Aspekt, oder halt einfach an die ganzen eben Rollenverteilungen, ja, wo halt in jedem Land oder jeder Kultur unterschiedlich sind.
Frau gehört in die Küche, oder? Ist ja in der Schweiz auch vor nicht allzu langer Zeit noch gang und gäbe. Ja. Das das, oder vielleicht heute immer noch in gewissen Orten.
Je nachdem kann das schon so sein. Das ist halt auch schwierig, dann aus dem auszubrechen.
Ja, wenn man das von klein auf immer sieht und vielleicht auch mit oder so miterlebt hat.
Ja, genau. Also man kann wie auch sagen, kulturell oder auch so ein bisschen generationenübergreifend, wo so Glaubenssätze rum sind, oder? Kannst doch nicht und man macht nicht.
Ja. Gell?
Ja, und ein anderer Aspekt, das ist die Erziehung. Das beobachte ich vor allem bei Menschen, die ein schlechtes Verhältnis zum Essen haben. Das ist wirklich so ein bisschen die Erfahrung, die ich jetzt mache. Die Menschen sind einfach nie im Reinen mit dem, was sie essen. Entweder fühlen sie sich eingeschränkt, weil sie nicht essen, was sie wollen, oder sie haben irgendwie ein schlechtes Gewissen wegen dem Essen, das sie gerade gegessen haben, oder sie haben so ein bisschen wie eigene Regeln über das, was sie essen dürfen und was nicht. Und wenn ich da so ein bisschen versuche, den Grund zu erfahren, wie sie auf das kommen, kehre ich oft so Sätze, ja, weisst du, als Kind habe ich immer müssen Eis essen, oder wenn ich brav bin, sie jetzt ein Dessert gegeben, sonst nicht. Und das zeigt einfach so, die Kinder sind über das Essen belohnt oder bestraft worden. Und durch das hat sich dann einfach irgendein Stress gegen das Essen entwickelt, was dann zu diesen oben genannten Verhaltensmustern führen kann. Und ich denke, so Essen ist so etwas Schönes und es sollte einfach so stressfrei sein, es sollte einfach ein Genuss sein. Es tut uns ja auch nähren, dass wir wirklich gesund bleiben können. Und da bin ich mir auch so ein bisschen bewusst geworden, was das für Auswirkungen kann haben.
Ja, das ist sehr interessant. Und was ich aber auch finde, so aus persönlicher Erfahrung, dass man sich auch bewusst ist, was das für Auswirkungen hat oder kann haben im Sinn von, bei uns war das auch viel, du musst doch den Teller ausessen und andere Kinder haben gar kein Essen und so. Und ich habe jetzt aber das Gefühl, in meinem persönlichen Fall hat das jetzt nicht solche Auswirkungen gegeben. Also ich habe das Gefühl, ich habe ein sehr gesundes Verhältnis zum Essen. Aber es kann natürlich auch in eine andere Richtung gehen und man kann das von außen wie nicht beurteilen, macht jetzt das etwas mit dieser Person oder nicht?
Genau, weil diese Personen kommen wieder zu mir, weil sie etwas verändern wollen. Und dann ja, erfrage ich da, ich tue oft da in sie so ein Ernährungsprotokoll ausfüllen, dass ich so ein Verhalten sehe. Und dann, wenn ich dort nachfrage, bei dem störenden Verhalten, dann kommen eben so Aussagen.
Ja.
Und dann, ja, denke ich schon, irgendwo hat das einfach so ein die Spuren hinterlassen.
Mhm.
Und der dritte Punkt, der noch ist bei dieser Definition, das ist die Erfahrung. Und das ist so ein Fachgebiet von dir, Martina. Wenn zum Beispiel ein Kind in der Schule bei einem Vortrag ausgelacht worden ist, oder, dann ist der Überzeugung, dass es das nicht kann oder dass es schlecht ist. Oder was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Ja, also ich denke, das, was du sagst, ist wahrscheinlich sogar eher ein Extrembeispiel. Also mit dort, heutzutage habe ich das Gefühl, fest darauf sensibilisieren und schauen, dass es so ganz offensichtliche Sachen nicht passiert, wie eben auslachen oder bloßstellen. Das ist früher sicher noch viel mehr passiert. Aber es können auch manchmal kleine Sachen sein, wo können etwas auslesen. Also wenn wir uns nur schon unserer Sprache bewusst sind, oder wenn wir an Kindern etwas sagen, oder übrigens auch bei Erwachsenen, also Glaubenssätze können auch im Erwachsenenalter noch entstehen. Aber es wird typischerweise schon passiert, dass so im Kindesalter. Und wenn man jetzt einem Kind sagt, das ist doch nicht so schlimm, wegen dem musst du doch jetzt nicht brüllen, das kommt dann schon wieder gut. Oder das sind alles so Sachen, wo man eigentlich an dem Kind tut, die Gefühle absprechen, die sie haben. Also was ist denn, wenn es für das Kind schlimm ist?
Ja, das kann es gar nicht zulassen. Es hat wirklich keinen Platz, das
Gefühl. Ja, genau. Ja. Oder wir als erwachsene Person dann wie bestimmen, was ist richtig und was ist falsch. Aber das Kind kann ja das trotzdem fühlen. Oder auch wenn das Kind umkippt, dann sagt man so schnell, ah, das war nicht so schlimm gewesen. Aber es kann ja sein, dass das wehtut.
Dass es für das Kind schlimm ist. Ja. Für uns wahrscheinlich schon nicht, aber für das Kind ist das schlimm, ja.
Und dann gibt das wieso, tut man dem Kind indirekt signalisieren, das, was du fühlst, ist nicht richtig.
Mhm. Spannend, ja.
Und ich habe dazu ein Buch gelesen von der Beate Letschert. Jetzt muss ich gerade schauen, ich habe mir da den Namen aufgeschrieben am falschen Ort. «Raus aus den Machtkämpfen». Und es hat aber ein Kapitel, das heisst «Der falsche Trost». Und dort geht es genau darum, dass man eigentlich mit diesen Worten etwas kann anrichten kann, was man gar nicht will. Oder wenn man das Kind, auch wenn man jetzt sagt, ah, das ist nicht so schlimm, dann will man ja eigentlich etwas Positives von dem Kind. Und ein anderes Beispiel ist, wenn man dem Kind sagt, hey, du schaffst das schon.
Man versucht es zu motivieren, oder?
Genau, ja. Man will eigentlich etwas Positives. Mhm. Oder? Man ist vielleicht vor einer Prüfung oder vor einer schwierigen Mathearbeit und dann sagt man Kind, hey, los, du schaffst das. Mache ich sehr viel, habe ich gemerkt. Muss ich mir dann vielleicht ein bisschen abgewöhnen. Und man möchte dem Kind Mut machen, man möchte es davon überzeugen, dass man an das Kind und seine Fähigkeiten glaubt. Was ist jetzt aber, wenn das Kind das nicht schafft?
Es erfüllt die Erwartung nicht.
Ja, richtig.
Ja.
Das heisst, mit so einer Aussage kann man eigentlich sehr viel Druck erzeugen. Man kann auch Angst erzeugen. Und die Erwartung, die man hat, ist eigentlich ein Misserfolg keine Option. Weil man sagt ja als Lehrperson oder als Eltern oder als wer auch immer, das geht, das schaffst du. Wenn es jetzt aber doch so schwer ist und das Kind das nicht schafft, dann tut man ja eigentlich indirekt sagen, du bist dumm.
Ja, du hast es nicht geschafft.
Du hast es nicht geschafft, das war ja eine einfache Aufgabe. Gewesen.
Weil das schafft es, man, oder?
Genau. Mhm. Und das ist ja in ganz vielen Fällen ist das sicher nicht die Absicht, die man möchte machen.
Nein, und wir haben es ja schon vorher diskutiert, wir befassen uns jetzt mit so Themen.
Ja.
Du kannst ja nicht von allen Menschen erwarten, dass sie sich mit dem befassen. Das ist ja wirklich gut gemeint, oder?
Genau. Und ich glaube, es geht euch gar nicht darum, dass man so pingelig ist und sagt, hey, man kann jetzt bald nie mehr sagen, man muss bei jedem Wort aufpassen, das man hat. Aber ich glaube, man muss sich, oder es lohnt sich mal, einfach sich auch bewusst zu sein, was so Aussagen können für Wirkungen haben.
Ja, das ist ein guter Hinweis, oder? Dass man sich einfach selber tut, ja, zuhören. Was genau. sage ich eigentlich?
Was sage ich eigentlich? Ja, genau.
Oftmals sind sie so Floskeln, wo man so sagt, oder?
Ja.
Ja.
Was ich dann in diesem Buch auch noch gelesen habe, das habe ich so spannend gefunden, das geht in die andere Richtung. Und zwar nicht, dass man durch Glaubenssätze an den Kind eigentlich vermittelt, dass das Kind von sich selber das Gefühl hat, ich kann das nicht oder ich bin dumm. Sondern was passiert, wenn man ein Kind zu fest verwöhnt. Das ist auch immer etwas, was man immer wieder ein bisschen hört. Und wenn man am Kind wie das Gefühl gibt, hey, du bist das Beste, du bist das Zentrum des Universums, alles dreht sich um dich, dann hilft man eben am Kind leider auch nicht. Weil das Kind hat den Glaubenssatz, ich bin das Zentrum der Welt, alle anderen müssen sich um mich drehen, müssen sich für mich interessieren. Das, was ich denke, ist das einzig Richtige, das einzig Wahre. Und das ist für Kinder ganz schwierig, nachher in so sozialen Situationen wie die Schule sich zurechtfinden können. Weil dort funktioniert das ja nicht. Aber wenn man mit diesen Glaubenssätzen in die Schule kommt, dann kann man das nicht von einem Tag auf den anderen ändern.
Und passiert das oft? Also weißt, wie beobachtest du das in der Schule? Was ist so eine Tendenz?
Ja, ich habe das Gefühl, es passiert immer ein bisschen mehr. Ich habe jetzt da keine wissenschaftlichen Zahlen dazu. Es ist wirklich einfach mein persönliches Empfinden, dass es das schon immer wieder gibt. Und was ich einfach beobachte, ist, dass es für die Kinder wirklich sehr schwierig ist, weil die könnten wie nicht aushalten, wenn sie nicht gerade dran sind oder die Impulskontrolle, die können sie wie nicht steuern. Sie werden schnell verrückt, haben oft sozial keinen Anschluss, weil sie sich auch dort nicht gewöhnt sind, mit den anderen Kindern umzugehen. Sie haben eine ständige Erwartung, dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Das klappt natürlich auch nicht immer in der Schule. Und sie haben oft sehr wenig Austausch und wenig Selbstständigkeit.
Es wird ihnen vermutlich vieles abgenommen.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Und dort ist einfach wichtig, ich glaube, wir haben das auch schon in einer Folge gesagt, aber das entsteht ja auch aus einem positiven Gedanken der Eltern. Oder? Ich denke, man tut ja nicht bewusst, sage ich, tue jetzt mein Kind verwöhnen, sondern wir möchten, dass es dem Kind gut geht und wir möchten dem Kind möglichst viel ermöglichen und dass es nicht traurig ist. Und ich glaube, dort ist wirklich einfach eine wichtige Grenze sind keine Strafe für Kinder, sondern es ist ein Beziehungsangebot, dass man sagt, bis da ist mir persönlich wohl und weiter ist mir nicht mehr wohl. Und man muss nicht Kind vor allem beschützen, sondern es ist wichtig, dass man den Kindern sagt, hey, ich traue dir etwas zu und ich bin da, wenn du mich brauchst.
Ja, das ist sehr wichtig, oder? Ja. Dass man wirklich ihnen das Angebot so macht. Ja.
Genau. Ja, und also für mich ist beides so ein bisschen, hat mich wachgerüttelt, sage ich einmal. Zum einen wirklich die Sprache, die man braucht, dass man sich dem bewusst ist. Und zum anderen auch, dass Kinder, die so verwöhnt sind, dass das auch ein Glaubenssatz ist. Und genauso, wenn ein Kind von sich überzeugt ist, ich bin schlecht in der Mathe, ist das ein Prozess, dass man das auflesen kann? Ist das auch ein langer Prozess, mit dem Kind das aufzulösen, wenn sie das Gefühl haben, ich bin am besten?
Ja, ich denke, es ist ja egal, in welche Richtung es geht. Oder? Es muss mal wie ein Verhalten muss erkannt werden. Und das ist gerade so ein bisschen der Übergang zum nächsten Thema, das Verändern von diesen Glaubenssätzen. Und da haben wir auch schon in der Episode 2, Verhaltensauffällig, na und, haben wir auch schon viel über so Verhaltensmusterveränderung geredet. Also da könnt ihr das gerne dort noch einmal vertieft nachhören. Das Schöne eben an dieser ganzen Sache ist, dass so Muster verändert werden können. Als erster Schritt ist es einfach wichtig, das Muster mal zu erkennen und dann das Wollen zu verändern. Und in dieser Phase habe ich sehr viele Klientinnen und Klienten in der Praxis, die ich so begleitet tue, die mit einem Verhaltensmuster kommen, die aber sich nicht bewusst sind, woher das kommt, manchmal, oder? Das ist eben so etwas Unbewusstes. Und durch das Arbeiten in dem Prozess kommen wir dann auch auf so Sachen, die dann halt schon sehr, sehr tief verankert sind, oder?
Darf ich da nachfragen? Ist das Also es ist wahrscheinlich individuell, aber ist das grundsätzlich ein schwieriger Prozess, dem auf den Grund zu kommen?
Es ist ja, sehr individuell. Oder? Es gibt natürlich Themen, die dann auch so ein bisschen Beziehungsaspekt zu den Eltern beinhaltet, wo manchmal gut war, manchmal schlecht war. Mhm. Das sind manchmal wirklich so ein bisschen alte Geschichten. Und ja, es ist sehr, sehr individuell. Also gewisse Sachen können Klientinnen und Klienten gut ablegen. So, aha, ja, das ist eigentlich, ja, stimmt eigentlich. Und andere Sachen sind da wirklich sehr tief drin, sehr rührend ein, weil es halt einfach wirklich sehr emotional ist. Und das ist auch schwierig, an dem dann zu arbeiten. Und das ist ein rechter Prozess, ja.
Und ich kann mir vorstellen, je länger dass die Glaubenssätze schon vorhanden sind, desto schwieriger ist es wahrscheinlich, je nachdem, dort daran zu arbeiten, damit das verändert.
Ja, ich habe eher ein Gefühl, das stimmt schon, aber auch so ein bisschen, was für Emotionen sind da dahinter, ja. Oder? Wie behaftet sind die Glaubenssätze? Ich sage jetzt das, was ich mit dem Rechnen habe. Jeder kann rechnen. Jetzt hast du mir gerade wieder so ein bisschen den Wind aus der Segel genommen. Okay, der halt. Aber ich glaube, das ist jetzt etwas, wo ich einfach wie sage, ja, ich kann es nicht, aber emotional ist das für mich jetzt, ja, okay, dann ist das so, dann ist es ganz anders, an dem zu arbeiten, das aufzulösen, als wenn dann auch irgendwelche Sachen noch kommen, die wirklich sehr starke Emotionen auslösen können.
Ja, und wenn ich jetzt auch an mein Singen denke, ich meine, das ist ja auch etwas, was ich grundsätzlich im Alltag nicht brauche und wo ich gut drum herum komme.
Genau, ja.
Aber wenn es jetzt vielleicht etwas ist, wenn jetzt mein Glaubenssatz ist, ja, ich bin dumm oder ich kann nicht lernen oder ich kann nicht gut schreiben oder was auch immer. Ich bin nicht genug.
Ja.
Das sind ja die Sachen, wo vielleicht je nachdem im Alltag wichtig wären oder wo man jeden Tag damit konfrontiert wird.
Ja, genau. Das ist auch noch so etwas. Aber wie fest kannst du das wie umgehen oder kannst du es kompensieren? Und wie fest, ja, wirst du dem tagtäglich mit dem konfrontiert? Das ist auch nur ein Punkt. Also es ist so ein bisschen wie, eben sicher sehr, sehr individuell. Und es kommt immer auch darauf an, was da für Emotionen verknüpft sind mit dem Glaubenssatz. Ja, eben Möglichkeiten, um das zu verändern, das ist das NLP, das ist das neurolinguistische Programmieren. Das haben wir auch schon mal gehabt. Dort hilft es so ein bisschen wie, dem Verhalten einen Namen zu geben. Irgendeinen Fantasienamen. Und das wie einrahmen und einfach so festhalten, so wie ein Bild davon machen, einen Schnappschuss oder den Rahmen drumherum machen und dann einfach das Bild verändern. Wie will ich es gerne haben? Und dann das so festigen. Das ist so ein bisschen sehr vereinfacht ausgedrückt, aber einfach, dass man wie andere Gefühle, andere Emotionen dort kann reingeben kann, dass das nicht mehr ganz so schwer ist, das Thema. Und dann gibt es in der Kinesiologie auch Konzepte, wo ich energetisch aufs Hirn Einfluss nehmen kann. Und da gibt es auch einen bestimmten Bereich im Hirn, wo Glaube lernen zu können oder Glaube erinnern zu können. Also gerade so bei Themen mit Prüfungsangst oder Vorträge halten, dass man wie an sich kann glauben, ich kann das. Und da ist auch ein bestimmter Bereich vom Hirn zuständig. Das ist der Gyrus parahippocampalis. Und es ist eine Hirnregion mit einer grauen Substanz, die der Hippocampus umgibt und ein Teil des limbischen Systems ist. Und diese Region spielt eine wichtige Rolle bei der Speicherung und vom Abrufen von Erinnerungen. Also eben, was mal war ist oder was ich mal gelernt habe. Und darum ist es auch wichtig, das können, so ein bisschen energetisch zu unterstützen, wenn so Themen kommen mit Stress beim Lernen oder Vorträgen.
Es ist ja dort auch wichtig, es gibt das Konzept vom Mindset, wo du entweder ein Fixed Mindset hast, das wäre, dass du wie denkst, die Intelligenz ist unveränderbar, ich kann das einfach nicht. Oder wenn du ein Growth Mindset hast, wo man dann mehr der Meinung ist oder wo man von sich überzeugt ist, ich kann durch Anstrengung besser werden. Und ich nehme ab, so Glaubenssätze sind viel im Fixed Mindset drin, dass man wie einfach von dem überzeugt ist und man glaubt das und es ist nicht veränderbar und dass man von dort wie rauskommt,
ja.
Und kann in das Growth Mindset
hinein. Genau, das ist schon ein wichtiger Punkt, oder? Dass man mal gerade dann, gerade wenn es um Prüfungsangst geht, weil man weiss oder immer zu hören bekommt, man kann das nicht, dass man dort wie mal ein Erfolgserlebnis hat und vielleicht es wie irgendwie schafft, eine gute Prüfung abzulegen und merkt, hey, es geht eigentlich.
Ja, und dass man euch jetzt gerade bei Kindern vor allem den Erfolg kann sichtbar machen. Weil manchmal ist ja, sind das so kleine Schritte, wo die Kinder, wenn sie sich vergleichen, das passiert ja immer wieder. Oder dann sind sie jetzt vielleicht im Schreiben immer noch weit weg im Vergleich zu den anderen. Aber die Schritte, die sie machen, die muss man irgendwie können darstellen, können zeigen, können dem Kind bewusst machen, dass sie gemerkt, hey, es geht vorwärts.
Genau.
Und wenn sie immer die Längsamsten sind und immer die schlechtesten Texte abgeben, sage ich jetzt einmal, dann bist du schnell in so einem Glaubenssatz rein, ohne dass dir jemand sagt, du kannst das nicht.
Genau, und dann hast du das Gefühl, ich kann das eh nicht ändern. Es ist jetzt einfach so. Und ich beobachte das auch bei Leuten, die wirklich sehr übergewichtig sind, die abnehmen wollen. Und es ist immer so eine Diskussion, Diät, ja oder nein, wie nachhaltig ist das? Und bei so Menschen, also das ist halt oft ärztlich begleitet so, ist eine Diät sehr sinnvoll, weil dann nehmen sie es einfach mal ab. Mhm. Und es geht dort einfach mal darum, dass sie merken, ah, ich kann abnehmen. Alles andere kommt dann erst noch, weil die sind oft schon so durch einen langen Prozess und haben nie etwas verändern können und haben wirklich einfach so die Einstellung, ja, ich schaffe es eh nicht.
Gar nicht.
Es geht eh nicht. Ja. Und dass man dort einfach mal mit einer radikalen Diät ärztlich begleitet oder mit einem Therapeut mal wie ein Erfolgserlebnis reinbringt, dass sie merken, hey, es geht. Und auf dem kann aufbauen oder für eine dauerhafte Ernährungsumstellung. Das ist dort so ein Punkt.
Ja, kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen, so im Vergleich zur Schule, dass wirklich so ein positiver Startschuss sein kann.
Genau, dass sie einfach mal merken, es geht vorwärts. Mhm. Genau. Und was ich auch noch habe, so ein bisschen zum so Glaubenssätzen ablegen, das ist ein Vergebungsritual. Also das geht wirklich darum, so ein bisschen einen Glaubenssatz oder ein Verhalten mal zu bestimmen, das ich verändern will. Und dann sage ich mir, es tut mir leid. Also ich übernehme für das die Verantwortung. Ich tue mich bei mir entschuldigen für das Verhalten. Und mit dem Kind sagt man, ja, man sagt, du dem Entschuldigung sagen, wenn du etwas Böses gemacht hast, dann tut man mit Verantwortung übernehmen. Da geht es auch darum, für sich die Verantwortung übernehmen für das Verhalten. Und dann bitte vergib mir. Also kannst du dir selber oder auch anderen Personen, die halt da einen Einfluss haben auf das Muster, kannst du da wirklich um Vergebung bitten. Und dann, ich liebe dich oder ich liebe mich in dem Sinn. Also wie kann ich Mitgefühl für mich selber und die Situation entwickeln? Und am Schluss Danke sagen, einfach dankbar sein für die Erkenntnis und für die Heilung. Und das ist ein Ritual, so ein hawaiianisches Vergebungsritual, das heisst Ho'oponopono. Und das löst innere Blockade und alte Muster. Es fördert Vergebung und Selbstheilung, es stärkt zwischenmenschliche Beziehungen. Eben manchmal kann man durch so ein Verhaltensmuster oder durch so einen Glaubenssatz vielleicht auch mit seinen Eltern oder Grosseltern oder Lehrern, wie auch immer, so ein bisschen Frieden schliessen. Mhm. Und es hilft vor allem auch, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Und das erschafft dann Frieden und Harmonie. Und was ich da auch ganz fest so ein bisschen gelernt habe bei diesem Ritual, es gibt keine guten oder schlechten Gefühle. Alle Gefühle sind erlaubt und wichtig. Und das hast du auch während dem Podcast jetzt angesprochen, wenn jemand traurig ist. Das nicht werten. Ja. Trauer ist da. Ohne zu sagen, ist sie gut oder schlecht. Ich finde, das ist auch noch wichtig. Aber es wird immer so eingeordnet. Oder auch mit dem Schmerz. Indianer haben keine Schmerzen. Mhm. Schmerz ist da, ob gut oder schlecht. Oder einfach, dass man das wie so das Wertfreie. Es hat jedes Gefühl und jede Emotion Berechtigung da zu sein.
Ja, das stimmt, sehr interessant. Und wenn du jetzt vorher gesagt hast, mit dem Ritual so das Frieden schliessen, es ist wirklich auffallend viel und interessant auffallend viele Männer, wo ich merke, Väter, jetzt, die ich rede in der Schule, wo nicht an Elterngespräche kommen und wo man die wirklich Begründung hört, entweder von den Vätern selber oder von den Müttern, ja, er hat schlechte Erfahrungen mit der Schule gemacht.
Ja.
Und dass es wirklich so weit geht, dass die nicht mehr kennt oder wollen oder trauen, in ein Schulhaus stehen. Oder dass ein Schulhaus schlechte Gefühle auslöst. Und ich denke, wenn man das schafft, dort so die Glaubenssätze abzulegen und die Vergebung sich selber oder der Schule oder was auch immer kann zu geben, ist das sicher ein Gewinn auch wieder für die Kinder.
Total, weil gell, wie tut der Vater oder die Väter das dem Kind übermitteln, das Positive von der Schule, wird wahrscheinlich eher schwierig.
Ja, und Kommunikation, wissen wir ja alle, geht nicht nur über die Sprache.
Nein.
Das ist Mimik und Gestik. Und auch wenn man sagt, mal, die Schule ist toll, aber das Kind merkt ja auch, dass der Vater nie in die Schule kommt.
Ja, sehr spannend, ja, der Punkt. Ja, ich weiss nicht, ob du da noch Tipps hast oder irgendetwas, wie man da die Glaubenssätze ablegen kann.
Also einen Tipp zum Glaubenssatz ablegen habe ich jetzt so bezüglich nicht. Ich habe einfach, wirklich mein Tipp ist, dass man einmal sich ganz bewusst darauf achtet, was man sagt und wie man redet. Weil ich habe das Gefühl, ich bin relativ bewusst meiner Sprache, insbesondere wenn ich am Arbeiten bin und um Kind herum. Aber eben, ich habe vorher schon gesagt, ich sage oft, hey, du schaffst das. Und dass man sich diese Sachen bewusst wird, die durchsichtige Brille vielleicht fängt an zu spüren, wie sie auf der Nase sitzt. Und ja, eins schaut, was rede ich da und was könnte das für Auswirkungen haben? Was gebe ich für Signal gegen aussen?
Ja, das ist sehr ein guter Tipp, dass man einfach so einen Tag ein bisschen aufmerksamer durchs Leben geht.
Ja, ja, genau, sich der Sprache bewusst ist.
Sehr spannend, ja.
Und mich würde es sehr interessieren, was ihr vielleicht so für Glaubenssätze habt.
Ja, spannend. Erzähl
es. Also erzähl es, schreiben Sie es, lassen Sie es wissen. Ich bin überzeugt, dass da ganz, ganz viel rum ist.
Ich denke es euch. Sehr schön. Dann sind wir schon wieder am Ende angelangt.
Ja, besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage. Wir haben sie ganz frisch gemacht. www.sonderbar-podcast.ch oder auf Instagram.
Genau. Super. Danke fürs Zuhören.
Danke und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.